Die Manipulation von Abgaswerten hat den Volkswagen-Konzern in eine tiefe Krise gestürzt.
Es ist wahrscheinlich der größte Wirtschaftsskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Manipulation von Volkswagen an Millionen Dieselfahrzeugen. Von heute an müssen sich 4 ehemalige VW-Manager vor dem Landgericht Braunschweig dafür verantworten.
Den Angeklagten drohen Freiheitsstrafen von bis zu 10 Jahren. Mit einem Urteil ist im Sommer 2023 zu rechnen.
In München hat einer der größten Prozesse wegen Wirtschaftskriminalität in der bundesdeutschen Geschichte begonnen. Angeklagt ist der ehemalige Audi-Chef Stadler.
Der VW-Kunde ist in diesem Skandal immer mehr der, freundlich gesagt, Gekniffene.
Der Skandal, mit dem wir uns heute beschäftigen, ist in der deutschen Wirtschaftsgeschichte wohl mit gar nichts vergleichbar. Es geht um Dieselgate. Dahinter verbirgt sich die millionenfache Manipulation von Automotoren mit dem Ziel, Umweltfreundlichkeit vorzutäuschen, wo in Wirklichkeit weiter die Luft verpestet wurde. Und der Skandal ist noch lange nicht vorbei. Erst Mitte Juni haben wir beim Handelsblatt veröffentlicht, dass Wolfgang Reitzle, gefeierte Wirtschaftsgrande und Aufsichtsratschef des Autozulieferers Continental, wegen des Dieselskandals in Erklärungsnot ist. Es geht um die Frage, wie viel wusste er und wann. Denn Continental war an der Entwicklung der Software beteiligt, die Volkswagen zur Manipulation der Dieselmotoren nutzte. Und Volkswagen selber hat dieser Skandal schon mehr als 32 Milliarden Euro gekostet. In den USA saßen ehemalige Mitarbeiter in Haft und in Deutschland steht der ganz große Prozess noch bevor. Martin Winterkorn, der einst allmächtige Vorstandsvorsitzende von Volkswagen, muss auf die Anklagebank. Wir nehmen den aktuellen Fall zum Anlass, den größten Industrieskandal der deutschen Nachkriegsgeschichte noch einmal anzuschauen. In diesem Podcast sprechen wir alle 2 Wochen über die größten Wirtschaftskriminalfälle in Deutschland. Wer dahinter steckt, wie sie dahin gekommen sind, was noch zu erwarten ist und vor allem auch, welches System das zugelassen hat. Im Fall Dieselgate recherchierten unsere Kollegen über Jahre. Und sie werden uns die Dieseltragödie in 3 Akten erzählen. Wir werden darüber sprechen, wie Volkswagen überhaupt dahin gekommen ist, wie der Konzern reagiert hat und natürlich auch, wie die rechtliche Aufarbeitung abläuft. Bei mir im Studio sind unser Investigativchef Sönke Iversen und Stefan Menzel aus unserem Autoteam. Sie wurden 2019 gemeinsam mit anderen Handelsblatt-Reportern für ihre Arbeit mit dem Wächterpreis der Tagespresse ausgezeichnet. Dies ist die erste Folge zu Dieselgate, dem größten, teuersten und wahrscheinlich unangenehmsten Skandal für die stolze deutsche Automobilwirtschaft. Mein Name ist Ina Karabas und damit herzlich willkommen zu Handelsblatt Crime.
Hallo Ina.
Grüß dich. Tag.
Ja, also wir haben ja im Vorspann schon einiges zum Thema Dieselgate gehört, aber da steckt natürlich noch wahnsinnig viel drin. Also die unglaublichen Kosten, 32 Milliarden Euro, das muss man sagen, das ist eine Hausnummer. Die Urteile in den USA, ja, aber dann hat natürlich auch Volkswagen durchaus, sagen wir mal, nicht immer ganz eindeutig reagiert hinterher. Aber lass uns vorne anfangen. Wann habt ihr zum ersten Mal von der Sache erfahren, Sönke?
Das weiß ich noch ziemlich genau. Das war ein Freitag damals. Das Handelsblatt hat damals gerade seinen Newsroom umgebaut, sodass wir zu der Morgenkonferenz in ein anderes Gebäude gehen mussten. Und in dieser Konferenz war aber Dieselgate überhaupt gar kein Thema. Das kam nicht vor. Davon wurden wir erst abends überrollt.
Genau. Und abends dann wahrscheinlich, weil die Meldung kam aus den USA.
Genau. Ich glaube, New York war der Sitz der Behörde, jedenfalls also mindestens 6 Stunden Zeitverschiebung. Und die US-Behörden hatten Volkswagen da schon seit Jahren bearbeitet, muss man sagen, und dazu aufgefordert, reinen Tisch zu machen, immer wieder nachgefragt, nachgebohrt. Aber Volkswagen hat gemauert, gemauert, gemauert. Und am 18. September 2015 platzte den Amerikanern dann der Kragen und die haben eine Meldung veröffentlicht, wie sie, glaube ich, noch nie vorher veröffentlicht worden war.
Dann hören wir uns die doch mal an.
Die Umweltschutzbehörde hat festgestellt, dass Volkswagen in bestimmten Dieselfahrzeugen der Modelljahre 2009 bis 2015 Abschalteinrichtungen hergestellt und eingebaut hat. Diese Abschalteinrichtungen umgehen das Emissionskontrollsystem der Fahrzeuge oder setzen es außer Betrieb. Daher verstieß Volkswagen gegen Abschnitt 203 des Luftreinhaltegesetzes. Die Umweltschutzbehörde ist befugt, diese Angelegenheit an das Justizministerium der Vereinigten Staaten zu verweisen, um geeignete Durchsetzungsmaßnahmen einzuleiten. Jeder Hersteller, der ein regelwidriges Fahrzeug verkauft, zum Verkauf anbietet, in den Handel bringt, importiert oder eine der vorgenannten Handlungen veranlasst, kann mit einer zivilrechtlichen Strafe von bis zu 37.500 US-Dollar pro Fahrzeug belegt werden.
Da kann man, glaube ich, sagen, das hört sich schon wirklich bedrohlich an für einen Konzern, wenn man so eine Meldung sieht und hört. Wie hat Volkswagen reagiert?
Anfangs, also an jedem Schicksalsabend, wenn wir ihn so nennen, und es war ja ein Schicksalsabend am 18. September 2015, taten die VW-Offiziellen komplett ahnungslos. Und selbst dem Aufsichtsrat, das haben wir später erfahren, gaukelte das Management vor, es wäre eher unbedeutend, das Thema. Aber spätestens 2 Tage später, also am Sonntag schon, war klar, das wird teuer, das wird so richtig teuer. So teuer, dass die Existenz von Volkswagen auf dem Spiel stand. Und naja, wir haben sie ja gehört, diese Umweltschutzbehörde, die Meldung klang wirklich extrem bedrohlich und war es auch.
Stefan, du hast hier die Originalmeldung der US-Umweltbehörde vom 18. September, wir haben es gehört, 2015 mitgebracht. Die ist 6 Seiten lang und enthält auch eine Liste der Fahrzeuge, die bei Volkswagen betroffen sind.
Ja, entscheidender Punkt. Wir sprechen ungefähr über 500.000 Autos und das war sozusagen die gesamte Product Range, Produktportfolio, das Volkswagen zusammen mit Audi in den USA angeboten hat. Also Golf war dabei, der Passat, der Jetta, Audi A3. Das waren zu dieser Zeit, also vor 7 Jahren, die Standardmodelle, mit denen man auch mit den Volkswagen eben auch in den USA vertreten war. Und entscheidend, ja, ich weiß auch, ich habe damals auf dem Sofa gesessen, Freitagabend, das war, also ups, weil die Frage, was kommt da raus, ja, und da stand halt drin, maximal 37.500 pro Auto mal 500.000 macht so an die 20 Milliarden.
Wow, das muss wirklich, also da müssen noch ein paar andere Leute an dem Abend von der Couch gefallen sein. Und was ich ganz interessant finde, das waren und sind ja auch alles VW-Klassiker, die du aufgezählt hast. Mhm. Und ja, es ist ja dann auch eine unglaubliche Summe zusammengekommen. Wie gesagt, inzwischen hat Volkswagen mehr als 30 Milliarden Euro gezahlt. Für
20 Milliarden waren nur USA dann halt, ne?
Genau, 20 ja. Milliarden plus, aber wahnsinnig, also unfassbar viel Geld, selbst für einen Konzern wie Volkswagen. Nochmal, wir reden hier nicht von Millionen, sondern von Milliarden Euro. Und ja klar, da stellt sich sofort die Frage, warum macht ein Unternehmen sowas? Muss doch klar gewesen sein, wenn man manipuliert, großflächig, dann kann das schon ganz schön teuer werden. Dann, Sönke, lass uns anfangen. Wo hat das angefangen? Wo kam die Idee her?
Ja, es fing da an, wo auch der Dreck dann an die Decke flog, in den USA. Das Problem, kann man sagen, fing in den USA an. Volkswagen hatte in den USA ein Problem. Ne? Stefan weiß das besser, weil der schon viel länger über die Autos schreibt als ich. Ich habe mir das alles später angeeignet. Also in den USA war Toyota sehr aggressiv und sehr fortschrittlich und hat mit dem Ökoauto Prius, so hieß es damals, den Amerikanern was angeboten, was die nicht kannten. Ein umweltfreundliches Auto, wenn man so will. Und in den USA gab es auch strenge Umweltauflagen, besonders in Kalifornien, und das gilt als besonders umweltbewusst. Und da musste Volkswagen irgendwie selbst Angebote schaffen.
Hätte man ja auch gar nicht unbedingt gedacht, ne, dass gerade in den USA, gelten ja sonst nicht unbedingt als umweltbewusst in allen Beteiligten, dass gerade da ein deutscher Autokonzern und also unter Druck gerät. Also Stefan, was hat VW sich dann überlegt?
Ja, also es muss da eine Lösung her, weil Volkswagen wollte mit seinen Dieseln in den amerikanischen Markt hinein. Ja, also irgendwie strenge kalifornische Umweltgesetze und man hat rumprobiert, nach verschiedenen Lösungswegen geguckt und ja, leider sind dann irgendwelche schlauen Ingenieure, vermeintlich schlauen auf die Idee gekommen, da ein bisschen rumzutricksen bei der ganzen Geschichte.
Das heißt aber, wenn ich da nochmal nachfragen darf, es gab keinen Weg, wie man es ohne Tricksen geschafft hätte?
Doch, aber der wäre halt sehr kompliziert und teuer geworden irgendwo. Und ich denke, also ich sage mal Stichwort AdBlue, diese Harnstofflösung, da reden wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr drüber. Das wäre es gewesen, aber man hat dem Ganzen nicht getraut und dann hat es nicht hingekriegt. Es wäre sehr teuer gewesen und dann kamen irgendwelche Ingenieure bei Volkswagen auf die Idee, doch mit der Software ein bisschen rumzustrecken, ja, also an dem Auto rumzubasteln, rumzumanipulieren, was natürlich nicht so viel Geld kostet.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.
Also nochmal, da hat jemand dann gedacht, okay, es gibt einen schwierigen Weg und es gibt einen vermeintlich einfachen Weg. Vermeintlich deswegen, weil, wie gesagt, wir hatten schon drüber gesprochen, ist dann sehr teuer geworden. Und dann haben sie sich für den vermeintlich einfachen Weg entschieden, Sönke.
Genau. Also, ja, das klingt komisch, weil man weiß aus dem eigenen Unternehmen, wenn der Chef einem sagt, jetzt löst mal dieses Problem, und dann kann man nicht zum Chef gehen und sagen, ich habe das leider nicht gelöst, aber wir könnten doch betrügen. Ne? Das kennt man aus dem eigenen Unternehmen eher selten. Also das mag wie Satire wirken, aber Volkswagen hat tatsächlich diese Dieselmotoren nur durch Manipulation, also durch Trickserei, umweltfreundlich aussehen lassen. Und gleichzeitig, und das ist das eigentlich Verrückte an dem ganzen Skandal, gleichzeitig hat Volkswagen diese wahnsinnig große Werbekampagne angestoßen in den USA. Die hieß Clean Diesel. Und da haben sie alle Register gezogen. Da hat Volkswagen dann Werbespots, lustige Werbespots mit für die Dieselmotoren produzieren lassen von ganz tollen Regisseuren und haben einen Sattelschlepper grün-blau angestrichen und auf Roadshow geschickt und dann beim Super Bowl, ne, natürlich bei der teuersten Werbebühne, die es überhaupt auf der Welt gibt, Anzeigen für Clean Diesel gemacht. Mhm. Wohl wissend, dass er halt nicht clean war, sondern man nur durch Tricksereien ihn clean aussehen lassen konnte. Aber so war das damals.
Jetzt muss man ja wirklich sagen, also mit Diesel hat ja VW aus heutiger Perspektive ohnehin offensichtlich ein bisschen aufs falsche Pferd gesetzt. Aber wo genau, Stefan, fing es denn an mit dieser Manipulation?
Also wir sind lange zurück. Ja, wir reden über eine Zeit 2007, 2008. Man wollte dann mit diesen Autos in die USA rein. Da hat es also in der Zeit eine Automesse gegeben, amerikanische, in Los Angeles. Und da sollte das Auto vorgestellt werden, dann mit großen PR, Pressemitteilungen, Vorstellungen. Gouverneur Schwarzenegger war dabei und sowas, mit großem Popanz und Pomp. Wir sollten die Autos eingeführt werden. Und in dieser damals verteilten Pressemitteilung stand dann, wurde formuliert, die Clean-Diesel-Strategie. Ja, das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Sie wissen, dass es da Probleme gibt, und die ganze Geschichte wird als clean, als saubere Dieselstrategie verkauft. Mhm. Vollkommen absurd.
Und da hat aber ein Manager, da habt ihr mal eine E-Mail mitgebracht, hat sich dazu auch geäußert, denn der fand das auch gar nicht so clean und der hat das tatsächlich in die E-Mail geschrieben. Hören wir mal rein.
Super, liest sich gut. Aber wollten wir nicht clean weglassen? Wegen dirty?
Ja, ich würde sagen, das klingt fast schon etwas unfreiwillig komisch, oder Stefan?
Ja, also wenn man so zugibt, also ja, von dem Clean ist gar nichts da, streichen wir das lieber mal weg, und wir haben nur eine Dieselstrategie, die sagt einfach alles. Und da ist die Frage, ist das vorsätzlich? Ja, also es ist schon boshaft, also es ist der Ansatzpunkt für die Strafvermittler, ja, also es ist schon irre.
Wie hat die PR-Abteilung reagiert? Also da sagt die PR-Abteilung, denkt sich, yay, wir haben eine Clean-Diesel-Strategie, da sagt jemand, ah, gar nicht so clean, und vor allen Dingen, wenn ich das richtig gesehen habe, die Falschmeldung ist ja schon rausgegangen, also die Falschmeldung im Sinne von, die hätte gar nicht so rausgehen sollen, die war schon draußen. Wie hat die PR-Abteilung reagiert?
Augen zu und geradeaus, durch. Ja. Also man hat nichts gemacht, man hat einfach weitergemacht, das Ding durchgezogen. Auch die ganze Veranstaltung mit dem Schwarzenegger da in Los Angeles. Ja, unser Freund aus der Steiermark, Weißwurstessen, Deutsch-Austrian Connections in Kalifornien. Und als Höhepunkt auf diesem Festhalten auf dieser Automesse ist dann noch ein Jetta TDI Clean Diesel zum Car of the Year, Green Car of the Year gewählt worden. Also das grünste Auto des Jahres. Wunderbar.
Mhm. Unfassbar. Die Strategie, die die PR-Abteilung damals gefahren hat, die lässt sich auch sehr gut in einem Satz wiedergeben, die auch in einer Mail stand. Hören wir kurz rein.
Jetzt ist es raus. Wir können nur nach vorn.
Ja, also nur nach vorne hat ja ein Stück weit funktioniert, muss man sagen. Doch, der Erfolg ist ja dann relativ schnell verflogen. Heute wissen wir, wie gesagt, Stefan, du hast es schon gesagt, allein in den USA hat der Dieselskandal den Konzern 20 Milliarden Dollar gekostet. Aber wieso sprechen wir eigentlich die ganze Zeit, Sönke, nur über VW? Das ist mir noch nicht so ganz klar, weil schließlich, muss man ja auch sagen, die anderen Automobilkonzerne, die haben ja auch die ähnliche, also die gleiche vielleicht nicht, aber eine ähnliche Strategie gehabt.
Ja, das stimmt. Also die kurze Antwort auf, war Volkswagen schlechter als die anderen? Nein, sie waren alle gleich schlecht, die deutschen Hersteller. Um das zu verstehen, müsste man jetzt nochmal 10, 12 Jahre zurückgehen. 1996 war es. Da haben Audi, BMW, Mercedes, Porsche und Volkswagen das sogenannte Abgaszentrum der Automobilindustrie gegründet. Das hat 10 Millionen D-Mark damals gekostet, die Autokonzerne da jährlich reingesteckt haben.
Für diejenigen, die es nicht mehr wissen, 10 Millionen D-Mark sind heute ungefähr
die Hälfte heißen. Ne?
Die Hälfte, genau.
Das war damals, ja, waren keine große Summe, aber doch immerhin. Ne? Und 7,5 Millionen Mark kam dann noch zusätzlich vom Land Baden-Württemberg. Ne? Da hat sich der Ministerpräsident dafür stark gemacht, weil Abgasforschung war ja eine tolle Sache und Sauberkeit, Umweltfreundlichkeit, Deutschland als Vorbild. Und der Sitz dieses Abgaszentrums war dann auch das Porsche-Entwicklungszentrum in Weissach. Und da wollte man also gemeinsam daran forschen, Autos umweltfreundlicher zu machen.
Ja, also es ist ja erstmal ein gutes Ziel, kann man sagen. Was ist dann passiert?
Das klappte auch. Also da konnte man noch Zutrauen in die deutsche Technologieführerschaft haben und die deutsche Ingenieurskunst. Die Mercedes-Ingenieure waren dann die ersten, die mit diesem Harnstoff-Wasser-Gemisch, von dem wir noch viel hören werden in diesem Podcast, mit diesem Gemisch um die Ecke kamen. Und die haben herausgefunden, wenn man das in den Abgas, also da, wo das Abgas produziert wird, wenn man das da reinspritzt, dann senkt das dramatisch die Umweltbelastung. Also dramatisch heißt um bis zu 90%.
Das ist viel.
Ja, das ist richtig viel. Und dieses Gemisch hat man dann AdBlue genannt. Muss natürlich einen englischen Namen haben, wie alles, was vermarktet wird. Und da setzt dann auch bald nicht nur Mercedes drauf, sondern auch Audi, BMW, Porsche und Volkswagen.
Ja, aber grundsätzlich klingt es ja erstmal, also es gab ein Problem, sie haben irgendwie sich überlegt, was eine Lösung ist, sie haben eine Lösung gefunden und also wie gesagt, eigentlich klingt die Geschichte ja bis zu dem Punkt erstmal gut.
Ja, bisher ist, also so gesehen ist in der Erfolgsgeschichte, AdBlue war nun, ja, das hat sich dann schnell rausgestellt, war gleichzeitig Segen, weil es diese Umweltfreundlichkeit brachte, aber auch ein Fluch. Denn okay, die Hersteller hatten jetzt endlich einen Weg gefunden, den Diesel, der immer eigentlich als dreckig galt, sauber zu machen. Andererseits brauchten die Motoren dann aber beim Fahren so viel AdBlue, dass die Kunden ständig nachtanken hätten müssen. Und da musste man also dann, nachtanken funktioniert ja nur, wenn es einen Tank gibt. Und wenn man den ordentlich groß ausstattet, ist halt weniger Platz in den Autos für andere Sachen. Und das ließ sich schlecht verkaufen. Also Umweltfreundlichkeit ja, aber die Techniker und der Vertrieb hat gesagt, die Leute wollen den Platz lieber für Stereoanlagen und was man sonst so an Schnickschnack heute in den Autos einbaut. Können wir das nicht kleiner machen? Warum muss das so viel Platz wegnehmen? Und da gab es also einen Streit sozusagen, der Platz im Auto ist halt begrenzt und da gab es einen Kampf darum, wie man den nutzt, wofür er genutzt wird.
Mhm. Ja, vielleicht kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute ist ja diese AdBlue-Technik etabliert. Ja? Also wer heute einen Diesel fährt, der fährt an die Tankstelle und kann das problemlos tanken. Aber wir sind halt 15 Jahre zurück. Und es waren die Anfänge dieser Technologie. Wenn man halt dieses AdBlue auf die Finger gekriegt hat, hat es gestunken wie... ja.
Unangenehm.
Und es ist ja klebrig, ja, was wie Taubendreck. Irgendwann wollte es gar nicht anpassen. Und man saß mal unter den Herstellern, man war auch skeptisch gegenüber dieser Technik, diesen Anfängen dieser Technik. Ist das wirklich nötig? Braucht man das? Weil, ja, man musste ja, das haben wir heute, man musste ja auch ein zweites Verteilnetz aufbauen, sozusagen, in den Tankstellen, ja. Also zusätzliche Zapfsäulen, die wir heute haben, aber das gab es ja damals alles nicht. Und wenn es einen Ausweg gegeben hätte, da das zu verhindern, dann ja, dann lieber doch einen Ausweg nehmen, so als Grundgedanken dahinter.
Ist halt so. Und man hat einerseits den hehren Anspruch, Umweltfreundlichkeit, andererseits diese unglaublich schlecht zu vermarktende Flüssigkeit. Ne? Also Harngemisch, sagt ja schon...
Pipi.
Ne? Genau, es gab einen Techniker oder einen Manager bei Volkswagen, der hat immer gesagt, geh mir weg mit deinem Pipi. wenn der Techniker sagt, wir müssen mehr AdBlue haben. Und also die Vorstellung, wenn jemand wie Winterkorn sich vorstellt, soll ich jetzt meinem Kunden, der seinen Audi A3 oder bei Mercedes, ne, die S-Klasse, kann man sich vorstellen, dass jemand, der 50, 80, 100.000 Euro für ein Auto ausgibt, dass der mit einer Harnstoff, also sich alle paar Monate an die Tankstelle wagt und eine Harnstoffgemisch in sein Superauto reingießt. Das konnte man sich nicht vorstellen.
Damals,
genau. Ja, ich sehe das Problem. Ne? Also es gab eigentlich eine Lösung für das Problem, die war aber nicht sexy und die war offensichtlich zumindest vermeintlich schwer vermarktet. Man sieht heute, es wäre vielleicht dann sogar doch gegangen. Also hatten Sie ein Problem, aber was jetzt genau war die Lösung?
Also meine Antwort, zwei Teile. Der erste, was man gemacht hatte, man hat vergleichsweise kleine Tanks eingebaut für das AdBlue. Ja? Also Sönke hat es gesagt, damit Platz bleibt für Stereoanlage im Auto und das Gewicht nicht noch zugenommen hat. Also man hat also zu kleine Tanks eingebaut, ja, was dann normalerweise dazu geführt hätte, dass du derzeit an die Tankstelle hättest fahren müssen, um das Zeug nachzukippen. Und im zweiten Teil hat man also die Software noch manipuliert, dass nur dann ausreichend AdBlue eingespritzt worden ist in die Abgasreinigungsanlage, wenn das Auto auf einem Prüfstand stand, aber nicht im normalen Straßenverkehr. Und dadurch hat man halt die verbrauchte AdBlue-Menge niedrig gehalten. Ja, also man hat da bewusst in Kauf genommen, dass das Auto zu wenig AdBlue bekommt, um die Abgase sauber zu machen.
Also wenn man irgendwie versuchen wollen würde, das positiv auszudrücken, dann war da ein gewisser Pragmatismus unterwegs, der allerdings irgendwie deutlich übers Ziel hinausgeschossen ist.
Noch ein ganz wichtiger Punkt dabei. Diese AdBlue-Geschichte ging vor allem für die Premium-Hersteller, also Audi, BMW, Mercedes, weil das, also die waren vor allem hinterher und man hat ja auch gesehen, Mercedes, BMW hat weniger Probleme damit. Volkswagen hat dann noch einen ganz eigenen Weg beschritten und da kommen wir auch nochmal an den Kern der Manipulation. Volkswagen hat dann versucht, komplett auf AdBlue zu verzichten. Das Großteil der Autos, die in den USA dann sozusagen am Pranger standen, diese 500.000 oder was, waren dann, also weil VW auf den Gedanken gekommen war, lass uns doch irgendwie komplett auf AdBlue verzichten und die haben dann nur Manipulationssoftware drin gehabt, um sozusagen diesen AdBlue-Weg komplett zu vermeiden. Also das ist dann nochmal erschwerend. Volkswagen hat dann mal richtig daneben gegriffen, weil sie gesagt haben, wir haben so eine tolle Software und wir können komplett auf AdBlue verzichten und diese Autos waren halt nur sauber auf dem Prüfstand, wenn die Autos abgenommen worden sind für die Straßenzulassung, was weiß ich. Und im Straßenverkehr waren das halt Dreckschleudern.
Wie genau diese heute, man nennt sie, sie ist berühmt-berüchtigt, Schummelsoftware tatsächlich aussah, da reden wir gleich nochmal drüber. Ich finde es, um ehrlich zu sagen, erstaunlich. Also wie gesagt, also wie viel Pragmatismus da war irgendwie, da sagt man, wir haben ein Problem dafür, wir nehmen die einfachste Lösung und von der einfachsten Lösung nochmal die einfachste Lösung. Und wie wenig offensichtlich Verständnis dafür war, wie unfassbar, naja, heute würde man sagen, illegal das war, weil es ist ja dann irgendwie schon, weiß man aus heutiger Perspektive zumindest, Betrug. Aber lass uns noch mal ganz kurz in die USA blicken. Denn genau da, wo die Strafen am höchsten sind, wenn geschummelt wird, da hat Volkswagen dann, du hast es gesagt, mit vollem Bewusstsein damit geworben, dass die Autos sauber waren, obwohl sie, naja, kann man so sagen, dreckig waren.
Genau, also das geht wirklich schon lang zurück. Wir haben eine Mail gefunden aus 2006. Da sagt ein Ingenieur die ganze Ingenieursgruppe berichtet an ihren Vorgesetzten, so wie das halt ist, und sagt, diese Umweltvorgaben können wir nur einhalten, wenn wir schummeln. Und dann antwortet der, lasst euch nicht erwischen. Und dann hat man halt den nächsten, wir sprechen jetzt 2006, aufgeflogen ist es 2015, also dann haben die halt dann 9 Jahre gut erfolgreich versucht und sich erfolgreich nicht erwischen lassen.
Also ich habe weder Jura studiert, noch eine sonstige juristische Vorbildung. Ich habe dann trotzdem mal in Vorbereitung auf dieses Gespräch in den entsprechenden Paragraphen für Betrug geschaut. Und da steht ja durchaus auch drin, dass auch die Vorspiegelung falscher Tatsachen durchaus, rechtlich kritisch ist, sage ich jetzt mal vorsichtig, ja. Und selbst versuchter Betrug ist nämlich schon strafbar. Das muss ja eigentlich den Leuten auch im Konzern irgendwie, zumindest halbwegs bewusst gewesen sein, dass sie ja auch intern gegen Regeln verstoßen. Gab es denn bei Volkswagen nicht irgendwie eine Compliance-Abteilung, die sowas verhindern sollte?
Ja, das ist der nächste Witz in dieser Geschichte. Natürlich gab es bei Volkswagen eine Compliance-Abteilung und nicht nur irgendeine. Ich glaube, wahrscheinlich neben Siemens hatte gar kein anderer Konzern eine vergleichbare Compliance-Abteilung. Volkswagen war ja ein gebranntes Kind, was Compliance, also was die gute Unternehmensführung, was die Einhaltung von Regeln und so weiter betrifft. Da gab es 2005 wurde er bekannt, dieser Brasilien-Skandal. Also ganz kurz vielleicht, da gab es ein weit verzweigtes Netz von Scheinfirmen, mit dem Schmiergelder organisiert wurden. Mitglieder vom Betriebsrat wurden per Firmenjet nach Brasilien in Bordelle geflogen.
Da sind wir schon fast wieder bei unserer Ergo-Folge.
Ja, genau. Hohe Manager mussten dann gehen und Volkswagen baute dann eine wahnsinnige Compliance-Abteilung auf. Bevor die wuchs auch immer noch. Also bevor die Diesel-Affäre, von der wir hier sprechen, bekannt wurde, hatte diese Abteilung 550 Mitarbeiter.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann.
550 Mitarbeiter, das ist mehr als andere Firmen überhaupt Mitarbeiter haben. Das ist eine sehr große Compliance-Abteilung. Wir gehen auch auf dieses Thema nochmal ein in einer der kommenden zwei Folgen, die auch zum Dieselgate, wie gesagt, in unserer Trilogie kommen werden. Sönke, lass uns nochmal eben über diesen Mann sprechen, offensichtlich VW-Manager, der zu seinen Mitarbeitern sagte, lasst euch nicht erwischen. Wie wertest du das?
Ja, ich glaube, es war damals so eine gewisse Schizophrenie, würde ich fast sagen. Einerseits war man stolz, man hatte das Problem ja gelöst. Andererseits kriegte man das nicht durch die Abteilung, durch die man es hätte kriegen müssen. Da waren dann verschiedene Gründe, warum das nicht eingesetzt wurde, diese Technologie. Und so haben die sich eigentlich in erster Linie gefeiert. Die Volkswagen bestand jeden Umwelttest mit Bravour, gewann ständig irgendwie Green Car of the Year und Umweltpreis hier, Umweltpreis da. Man wollte halt dem Kunden nicht zumuten, seine propagierte Umweltfreundlichkeit auch wirklich sozusagen zu erfüllen, in Taten umzusetzen. Wir haben ja vorhin gehört, dass der VW-Manager dann sich dem Gouverneur Schwarzenegger zum Weißwurstessen verabredete anlässlich der Autoshow in Los Angeles und ihm dieses Märchen vom Clean Diesel erzählte. Und wir haben dann auch später ein Vernehmungsprotokoll gefunden, was dieser, oder nicht dieser, aber ein anderer Mitarbeiter dann aussagte, wie das eigentlich intern ablief in diesem Volkswagen-Konzern.
Mhm. Hören wir mal rein.
Ich wurde angewiesen, die Dateien mit den wirklichen Giftgaswerten nicht abzulegen und nicht weiterzuleiten. Der Umgang von war schon fast makaber. Die Aggregatentwickler waren total stolz, als wir in Los Angeles auf einer Motorshow den Green Car of the Year Award bekommen haben. Unter der heutigen Perspektive muss man sich das mal überlegen. Das ist wirklich ein Gag.
Ja, Gag, lustig, Stefan, ist auch eine besondere Form von Humor. Habt ihr noch mehr von der Sorte gefunden?
Ja, es gibt leider noch ein paar mehr Beispiele für diese, was soll man sagen, Hybris, Ignoranz oder schlichtweg Dummheit? Wahrscheinlich auch. Wir haben eine Mail gefunden von Anfang 2008. Das war noch dieser Thema AdBlue, also eine Kommunikation zwischen Volkswagen, Audi, Porsche, Mercedes und BMW, die Fünfergängen, wie man auch gerne sagt. Ja, und da schreibt dann ein Audi-Manager von Anfang Januar 2008 AdBlue-Verbrauch in die Runde. Meine Einschätzung, ganz ohne Bescheißen werden wir es nicht schaffen. Tja.
Okay. Also ich möchte schon sagen, das könnte fast so ein bisschen zumindest wie ein Geständnis klingen.
Ja, also ich denke, jetzt nichts anderes. Aber wie gesagt, aber damit hört es nicht auf. Es gibt noch mehr, ja. Also wenn man ein bisschen im Internet wühlt, da gibt es ein nettes Filmchen mit einem Entwickler von Audi namens Giovanni Pamio, ja. Und da steht vor seinem schönen silbernen Audi, wunderbar, neuer Diesel, und erzählt da was von tollen Sachen, der sauberste Diesel dieser Welt. Also ja, es ist absurd, wie das sich die ganze Geschichte immer weiter fortgesetzt hat. Und dann hören wir uns vielleicht am besten mal an, wie sich das so richtig in echt angehört hat.
Mhm, wir hören rein.
Mein Name ist Giovanni Pamio. Ich bin verantwortlich für die Entwicklung der Dieseltechnik von Audi in Deutschland.
Also Giovanni, wir fahren hier den saubersten Diesel der Welt. Das hier ist der A5 mit TDI und er hat AdBlue.
Dies ist die TDI-Technologie. Wir haben hier zwei Tanks, den Dieseltank und gleich daneben die Öffnung für den Tank mit AdBlue.
Also dieser Tank muss nicht bei jedem Tanken aufgefüllt werden?
Nein, nein, so haben wir das nicht geplant und entwickelt. Das Nachfüllen ist für nach 10.000 Meilen geplant. Das passiert zusammen mit dem Ölwechsel.
Also macht das dann der Mechaniker?
Ja, genau.
Ja, also man kann sagen, also die Geschichte, wenn man böse sagen würde, Märchen, die VW die ganze Zeit erzählt hat, auch damals schon Arnold Schwarzenegger, die erzählt der Mann auch. Also die trägt irgendwie weiter.
Genau, Volkswagen hatte sich offenbar angefreundet mit diesem Märchen vom Clean Diesel und erzählte das halt jedem, der es hören wollte. Und ja, ich meine, jeder, der ein Auto hat, weiß ja, wann er zum Ölwechsel muss. Ne? Wenn der Pamio sagt, das AdBlue machen wir mit dem normalen Ölwechsel zusammen. Und die eigenen Daten, die Volkswagen hatte, zeigten, dass der AdBlue-Verbrauch viel, viel höher wäre, wenn man ihn so verbrauchte, wie man ihn hätte verbrauchen müssen, um die Umweltauflagen halt einzuhalten. Und trotzdem haben wir bei Audi, ne, der VW-Tochter Audi, eine interne Anweisung gefunden, in der es hieß, der Kunde darf mit AdBlue nicht in Berührung kommen. Mhm. Also der darf nicht nachtanken. So, und anderthalb Jahre hält das halt auch nicht so. Und dazwischen ist halt der Zeitraum, den man überbrücken muss, und den hat man mit Betrug überbrückt.
Mhm. Man muss aber ja auch nun wirklich an der Stelle sagen, diese Geschichte, die hat funktioniert, die hat getragen. Also ich erinnere mich auch noch gut dran und wir und wahrscheinlich alle auch. AdBlue, das stand für Qualität. Das war irgendwie so deutsche Ingenieursleistung, das war irgendwie was Positives, das stand irgendwie auch für was Teures, also besondere teure Autos. Und die Unternehmen und das Unternehmen auch ist zumindest offensichtlicher damit durchgekommen, zumindest eine Zeit lang.
Ja, also wir müssen ja auch gucken, wir reden über einen Zeitraum, ja. Also rückblickend, es ging 2007, 2008 ging es los, 2015 das Ganze erst aufgeflogen. Es gab auch Zwischenschritte sozusagen dazwischen, gerade in den USA. Das Umweltbewusstsein hat zugenommen, ja. Also die Vorschriften wurden strenger, ja. Und von daher wurde auch das technische Problem für Volkswagen und Co. und Audi immer größer, ja, weil immer mehr verlangt wurde. Und es war das Grundproblem, was einfach da war, auf dem Prüfstand theoretisch alles wunderbar, aber im Straßenverkehr eben nicht. Und ja, hat man eben an der Software weiter geschraubt, gefeilt, um irgendwie die ganze Sache hinzutricksen.
Mhm. Genau, über diese Software sprechen wir jetzt noch ein bisschen genauer. Wir haben schon gesagt, die haben eine Software entwickelt, die eben dafür gesorgt hat, dass man den hohen Verbrauch irgendwie nicht bemerkt hat. Und dieses irgendwie, das werden wir klären, diese Software, die war schon 2008 fertig, wir haben drüber gesprochen und sie sorgte dafür, dass die Abgasreinigung im Straßenbetrieb abgeschaltet wurde, im Straßenbetrieb so und angeschaltet wurde, wenn das Auto auf einem Teststand stand. Also was gab es denn da jetzt noch zu ändern, Sönke?
Ja, das ist der Punkt, wo die Amerikaner, glaube ich, am sauersten drüber sind. Also wie du sagtest, die Abgasreinigung wird also abgeschaltet im Straßenverkehr. Und wir wissen alle, welches Thema die Umweltbelastung in den Straßen, in den Innenstädten vor allem war. Und dann hatte man dieses wahnsinnige Phänomen. Einerseits, die Umweltauflagen wurden immer höher und die Autokonzerne haben uns erzählt, dass ihre Autos grün sind und dass sie das alles erfüllen. Gleichzeitig wurde aber alle paar Monate, besonders in den Sommermonaten, die Abgasbelastung in den Innenstädten gemessen und die wurde immer höher. Also die Autos wurden angeblich immer grüner und die Städte aber immer dreckiger. Da gab es halt eine riesen Dissonanz. Das passte einfach nicht übereinander. Und die Amerikaner waren dann so, sind die Behörden halt ein bisschen Forscher, die sind dann zu Volkswagen hingegangen und sagen, okay, ihr habt dann eine Steuerung, eine Software, zeigt uns jetzt mal diese Software. Und nun muss man sich vorstellen, so eine Software hat, ich weiß nicht, 1 Million Programmzeilen locker. Ne? Also da kann man nicht einfach reingucken und sehen, die machen das so und das ist Betrug oder die machen das anders und das ist in Ordnung. Man musste also von Volkswagen sich sagen lassen, welche Programmteile für welche zuständig sind und die konnte man dann genauer analysieren.
Mhm. Sag mal, also das muss ja tatsächlich, als die Anfrage der Amerikaner kam, zeig mir mal den Software, kann ich mir vorstellen, dass da durchaus der ein oder die andere, wahrscheinlich der eine in dem Fall, ins Schwitzen gekommen ist. Ne? Sag noch mal ganz kurz, wo sind wir gerade zeitlich?
Das ist so 2013 ungefähr. Da waren schon, also die Amerikaner hatten schon vorher immer wieder mal angefragt und hatten sich dann aber abspeisen lassen. Aber 2013 haben sie gesagt, jetzt gib mir mal diese Software. Das ist halt das Üble an diesem Skandal, dass Volkswagen dann nicht gesagt hat, okay, na, wir ergeben uns, wir ändern das. Die haben das dann umprogrammiert. Mhm. Also es gab eine sogenannte Akustikfunktion. Ich will jetzt nicht in die technischen Details absteigen, aber diese Akustikfunktion, die hätte man den amerikanischen Behörden nicht zeigen können, ohne aufzufliegen. Mhm. Und dann hat man es umprogrammiert und hat stattdessen eine zweite Funktion programmiert, mhm, die dafür sorgte, dass die Autos weiter dreckig fahren konnten und zwar unentdeckt.
Mhm. Wie genau hat das funktioniert, Stefan?
Ja, allein der Name ist schon verrückt, ja. Das ganze Ding heißt Lenkwinkelerkennung. Also Lenk. Ja, man muss sich einfach vorstellen, also erfordert schon eine gewisse technische Chuzpe, muss man wirklich sagen. Ja. Wenn das Auto auf dem Teststand steht, also getestet wird für Straßenzulassung hin und her beim TÜV oder sowas, da gibt es bestimmte Erfahrungswerte, wie das Lenkrad steht. Also meistens starr sozusagen. Ja. Mhm. Und wenn also die Software erkannt hat, das Lenkrad ist starr, war die wunderbarste Abgasreinigung der Welt im Auto vorhanden. Aber im Straßenverkehr bewegen wir das Lenkrad, man schlagt links, rechts, hin und her, man bewegt es viel stärker, dann wurde halt die, sag mal, die Abgasreinigung abgeschaltet. Allein auf diese Idee zu kommen, ja, also die, was Sönke eben sagte, die erste Software musste man aufdecken und dann nimmt man das raus und baut einfach eine neue Software ein, die noch schlimmer ist sozusagen. Ja. Und das ist schon sehr kriminell, auf diese Idee zu kommen.
Also ich muss auch sagen, also deutsche Ingenieurskunst in allen Ehren. Ja.
Und wir sagen immer, Deutsche können ja keine IT, aber da haben sie es gut gekannt. Ja.
Genau, aber diese Ingenieurskunst, die hätten sie vielleicht dann doch besser oder diese Kraftanstrengung woanders reinlegen können. Aber gut, wir wollen ja in diesem Podcast auch immer über die Menschen hinter den Fällen sprechen. Sönke, was sind das, was waren das für Manager bei Volkswagen, die sowas anordnen?
Tja, Volkswagen war damals wahnsinnig erfolgreich. Ne? Also die Zahlen, also nach der Autokrise, also die Finanzkrise, Autokrise.
2008, 2009, ne?
Ja, genau. 2008, 2009, wo auch die amerikanischen Konzerne jedenfalls mit Staatsgeldern gerettet werden mussten und so und Chapter 11 angemeldet und all diese Sachen. Das war alles überwunden. Volkswagen, Mercedes, BMW, die haben damals Geld gedruckt. Denen ging es richtig gut. Und wenn man eine gewisse Zeit erfolgreich ist, das sehen wir immer wieder in unserer Arbeit als Journalisten, dann denken die Manager halt, sie können über Wasser laufen.
Mhm. Und sie können bisschen wie bei Wirecard.
Gewissermaßen. Wirecard war dann an der Börse 25 Milliarden wert. Die dachten ja auch, sie können sich alles erlauben. Und dieses, ich kann mir alles erlauben und jedem zu sagen, der sagt, können wir da mal genauer nachgucken oder stimmt das wirklich, den wischt man einfach weg und macht halt weiter. Und der Winterkorn hat, was ich in der Spitze, 17 Millionen Euro, glaube ich, verdient. Ja, dann guckt
im
man.
Im Jahr, natürlich.
Im Jahr,
ja. Bezüglich Bonus oder?
Das war mit Bonus, aber man muss auch sehen, the spirit in der Company, nicht nur Winterkorn hat so gut verdient, die Boni für das Mittelmanagement und bis hin zum Bandarbeiter, die waren ja auch super, ja. Also allen ging es prima. Mhm.
Ja, also genau, das ist absolut, es ist nicht Herr Winterkorn, das ist nicht alles, weder alles allein angeordnet, noch alles allein durchgezogen. Wenn du fragst, was haben wir da für Manager erlebt, ne, wir haben einen bestimmten gesehen, der hat den Spitznamen, der hieß Mr. Easy. Andere haben ihn Dr. Hollywood genannt. Das Motto dieses Managers war dann, wir kommen schon irgendwie durch, am Ende ist alles gut und dann kriegen wir unsere Boni, alles wie im Film. Da reitet dann, weiß ich, Robert Redford mit irgendjemandem in goldenen Sonnenuntergang und alle Mitarbeiter, die Zweifel anmeldeten, wurden dann einfach weggedrückt. Und eine Aussage von einem dieser Mitarbeiter haben wir auch mal mitgebracht.
Mhm, wir hören rein.
Ich habe Dr. gesagt, dass ich nicht der Meinung bin, dass dies zielführend und problemlösend sei. Das Konzept hat von Anfang an nicht dazu getaugt, die amerikanische Gesetzgebung zu erfüllen.
Wir nennen seinen Namen natürlich nicht, denn wir möchten natürlich sein Persönlichkeitsrecht schützen. Aber offenbar, muss man sagen, hat sich dieser Manager trotzdem dafür entschieden, das Konzept umzusetzen.
Ja, er hat dann lieber auf seinen IT-Verantwortlichen gehört, der immer gesagt hat, die Software ist so gut versteckt, das findet sowieso keiner. Und es lief ja irgendwie auch. Ja? Also Volkswagen, 200 Milliarden, Jahresumsatz fast 12 Milliarden, Gewinn, also alles wunderbar. Deshalb hat sich dann Vorstandschef Martin Winterkorn auch persönlich bei diesem Manager damals bedankt. Es gab einen Vorstandsausschuss für Führungsfragen, der hat dann das Gehalt geprüft und auf einmal gab es für besagten Manager 37.000 Euro brutto im Monat plus einen Bonus von mehr als 1 Million. Ja.
Ich weiß nicht, wie viel Sie im Monat verdienen. Aus meiner Perspektive ist das doch schon sehr viel.
Ja, erfolgreich manipuliert, kann man nur sagen, oder? In jedweder Beziehung.
Ja. Das ist, ne, wenn man 37.000 Euro im Monat verdient und noch 1 Million oben drauf bekommt, der hat dann halt diese Abschaltung durchgewunken. Die hieß damals Defeat Device. Die US-Behörden, das ist ein ganz wichtiger Begriff, die US-Behörden haben Volkswagen immer wieder gefragt, ob in der Software eine Funktion eingebaut sei, die man mit einem Defeat Device vergleichen könne. Und da haben wir auch eine Aussage eines Mitarbeiters zu dieser Problematik mal einfach mitgebracht.
Die Verwendung des Begriffs Defeat Device war untersagt. Herr Dr. wollte nicht, dass dieser Begriff in Unterlagen verwendet wird.
Nun ja, man muss es ja auch ganz klar sagen, ne? Also wenn etwas Defeat Device genannt wird, dann würde das Geheimnis schon auch relativ schnell preisgeben. Aber es ist dann trotzdem aufgeflogen. Wann und wo genau, Sönke?
Ja, auch das war filmreif, ne? Wie so viele Sachen in diesem Skandal. Die Helden dieses Teils der Geschichte waren drei Studenten. Die hießen Arvind, Hermann und Mark. Die waren 2014 alle drei an der University of West Virginia eingeschrieben. Arvind und Hermann stammten aus Indien, Mark aus der Schweiz. Und die studierten am Zentrum für alternative Kraftstoffe, Motoren und Emissionen. Und beschäftigten sich mit der Frage, wie umweltfreundlich eigentlich Dieselmotoren sein konnten. Und die haben natürlich ihre Augen auch auf die deutschen Hersteller gerichtet, die damals halt anpriesen, diese Clean Diesel Technologie, und anscheinend der Konkurrenz voraus waren. Und die Studenten wollten es dann einfach genau wissen und haben angefangen nachzumessen.
Man könnte fast ein bisschen sagen, der eigene Erfolg gereicht ihnen in diesem Moment zum Nachteil, weil die ja offensichtlich aus guten Intentionen gedacht haben, Wahnsinn, spannend, wir gucken uns das mal an, wie das funktioniert. Also die hatten ja nicht die Intention, einen Skandal aufzudecken, oder?
Nee, gar nicht. Die wollten einfach rauskriegen, wie die Deutschen das hinkriegten.
So gut hinkriegen?
So gut hinkriegen. Und haben dann nachgemessen und haben dann auch, naja, ich glaube, da hören wir in der nächsten Folge auch noch mehr, wie das genau abgelaufen ist. Die wollten jedenfalls nichts Böses. Und wie man das halt macht als Studenten, als Ingenieur, man misst
reverse
halt.
Reverse engineert quasi ein bisschen.
Man misst halt, was da genau passiert.
Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass VW dieses Forschungsvorhaben gerne unterstützt hat, weil die wollten ja gar nicht, dass da jemand reverse engineert.
Nee, und da haben wir dann wieder einen Lacher in der Geschichte. Die Studenten mussten den Wagen tatsächlich selbst anschaffen. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch einen kleinen Zuschuss von der Uni bekommen. Jedenfalls haben sie den nicht umsonst von Volkswagen bekommen. Und Arvind, Hermann und Mark haben später erzählt, dass sie eigentlich einen Mercedes testen wollten. Aber der war ihnen zu teuer. Und so haben sie statt einem teuren Benz halt einen gebrauchten VW Passat gekauft. Und so nahm das dann seinen Lauf.
Ja, da war Mercedes wahrscheinlich sehr, sehr glücklich drüber und sie sind es wahrscheinlich bis heute noch. Aber was die Studenten dann mit ihrem VW Passat genau anstellten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das erfahren Sie bei unserer nächsten Folge von Handelsblatt Crime, wenn wir uns dem zweiten Teil unserer Trilogie zum Thema Dieselgate widmen. Ich kann Ihnen heute schon versprechen, es wird wieder sehr spannend, kriminell auch und unterhaltend. Lieber Sönke, lieber Stefan, danke für heute.
Ja, danke.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind nun am Ende dieser Folge. In den Shownotes haben wir auch einen Link für Sie. Und zwar ist der handelsblatt.com/mehrjournalismus. Da haben Sie die Möglichkeit, natürlich alles rund um das Thema Dieselgate zu lesen, aber auch alles rund um den aktuellen Fall rund um Wolfgang Reitzle. Und wenn Sie diesen Podcast unterstützen möchten, dann freuen wir uns natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens. Und schreiben Sie uns gerne. Wenn Sie Kritik, Lob oder Feedback haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an crime@handelsblatt.com. Danke auch an unseren Producer Florian Högerle. Danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Generative KI hilft Unternehmen dabei, schneller, innovativer und effizienter zu werden. Doch wie können alle Mitarbeitenden diese revolutionäre Technologie im gesamten Unternehmen nutzen? Bertelsmann setzt dafür auf eine gemeinsam mit Deloitte entwickelte Plattform auf Basis von Campfire. Diese dient nicht nur als konzernweiter Software-as-a-Service-Marketplace, sondern auch als Distributionsplattform für eine Vielzahl von generativen AI-Anwendungen. Jetzt mehr erfahren auf deloitte.com/bertelsmann. Thank you.